Und ich werde zeigen, Dinge, die wir geglaubt haben, dass in 15 Jahren erst möglich sind, werden ganz, ganz schnell gehen. Wie zum Beispiel Kraftwerksbau, wenn wir autark sein wollen, was wir müssen von russischen, saudi-arabischen Gas, Öl, was auch immer, dann muss ich aber daheim was bauen dürfen.
Frühstück mit Bier.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Frühstück mit Bier. Wir sitzen heute im Herzen von Linz in einem schönen Loft, würde ich sagen, bei einem Mann, der sich mit Immobilien, mit Linz, mit der Stadt und mit coolen Dingen auskennt.
Er ist seit mehr als zehn Jahren künstlerischer Direktor in der Tabakfabrik in Linz. Außerdem ist er Künstler, Schöngeist, Stilikone, Urban Miner, Visionär und in vielerlei Bereichen wirklich ein Vorbild von mir. Herzlich willkommen, Chris Müller.
Herzlichen Dank für die nette Vorrede. Ich frage mich gerade, dass man am Anfang schon so viel lernen kann. Vielen netten Worte. Habt ihr schon ein Bier getrunken? Aber sehr nett, danke. Geht runter, wie gutes Bier euer Vorspann.
Ja, apropos Bier, du beherbergst ja jetzt mit der Tabakfabrik seit ganz kurzem Linzer Bier. Die haben jetzt die Brauerei gerade eröffnet am 6.4. Wir haben eine Spezial-Sonderausgabe von Linzer Bier von der Brauereieröffnung da, ein Zwickel. Und mit dem stoßen wir mal an, oder?
Prost. Cheers. Prost. Danke fürs Dasein. Fürs Interesse.
Vielleicht gleich zur Brauerei. Die wurde, wie gesagt, letzte Woche frisch eröffnet vom Linzer Bier. Wie ist es denn dazu gekommen? War das schon immer der Plan, in der Mitte der Fabrik eine Brauerei zu öffnen?
Na, vielleicht keine Brauerei, aber sicher ein Restaurant. Und man muss sich das wirklich so vorstellen, wie du schon angedeutet hast. Das Kraftwerk ist wirklich im Mittelpunkt dieses Areals. Das ist wie die Kirche auf dem Dorfplatz. Und wenn die nicht bespült ist, dann ist irgendwie unnatürlich, da ist dunkel in der Mitte. Also es braucht einen leuchtenden, gastlichen Mittelpunkt. Und es gibt so vor circa 10,5 Jahren, haben wir einen Blogbeitrag gemacht mit der Ars Electronica Solution und da reden wir zum ersten Mal, dass unten ein Restaurant rein soll, gastliches Herz und oben eben ein Hörsaal Null, da wo vieles beginnt und wo alle Kollaborativen zusammenkommt und wo man praktisch dann die gemeinsame Kompetenz abschöpft. Und Bier und Wissenschaft gehört irgendwie zusammen in Österreich und also war keine visionäre Tat, sondern hat sich einfach gut angeboten und dass das mit der Brauunion, mit dem Linzer Bier so gut funktioniert, das ist schon ein Glück.
Wie du sagst, cool. In jedem Ort gibt es Kirchen und einen Wirt, ne? Das gehört quasi dazu, zu einem Ort, zum Dorf.
Finde ich schon und das sage ich, obwohl ich eigentlich gar kein Bier trinke, also ich trinke so gut wie keinen Alkohol und Bier ist jetzt auch nicht sozusagen die allererste Ware, die ich nehmen würde, würde ich auf Capi Mali Boom stellen. Für das braucht man keine
Gerne Brauerei. Dann später.
aber es ist halt einfach sehr, sehr gastlich und sehr, sehr wichtig und Gastronomie und Gastlichkeit ist so ein bisschen das Lebenselixier, die Grundlage oder der Humus für die österreichische Seele, finde ich. Gibt ganz viele Geschichten, was im Wirtshaus entsteht oder in Wien im Kaffeehaus und das ist nicht zu unterschätzen. Und gerade in Zeiten der hoffentlich postpandemischen Epoche, glaube ich, sollte man wieder zusammenkommen können und das wieder erlernen, was man durch Angst, Furcht, Vorsichtsmaßnahmen verlernt haben ein bisschen.
Ja. Du hast die letzten Jahre die Tabakfabrik zu einem Innovations-Hotspot
gemacht. Die letzten 10 Jahre, oder? Glaube ich schon, mittlerweile.
Gebrandet, positioniert und geprägt zu der Innovationszentrale in Linz und darüber hinaus. Hast du da vor 10 Jahren quasi ein Vision Board gemacht und da das irgendwie aufgezeichnet, so schaut's aus in 10 Jahren oder wie geht man an das
Wie entwickelt man so einen Standort, einen Kreativitätsstandort?
Also eigentlich gibt es wahrscheinlich viele Möglichkeiten, aber sozusagen bei uns war es so, es gibt zwei. Mit der ersten habe ich gerechnet. Ich bin ja als sogenannter Zwischennutzungskoordinator für 20 Stunden angestellt worden, um praktisch diese aufkommende Unzufriedenheit mit diesem riesigen leeren Areal ein bisschen zu dämpfen oder zu managen und Erwartungen zu erfüllen. Und sie haben einen braucht, der mit der Wirtschaft reden kann, der mit der Presse reden kann, der mit der freien Szene Kunst reden kann, der mit sozusagen ein bisschen ein Medium ist für die verschiedensten Flug- und Ziehkräfte. Und das hat sich dann so entwickelt, eigentlich, dass es relativ schnell guter Zuspruch war. Und so ist dann zu einer 40-Stunden-Anstellung gekommen und später mal sozusagen in weiterer Folge zur Anstellung als Direktor, zur Ausschreibung, haben wir bewerben müssen. Und ursprünglich habe ich gedacht, dass irgendwann einmal der Zeitpunkt kommt, wo man sagt, so, danke, Herr Müller, jetzt kommt der so und so, die und die, man sitzt zusammen am Tisch und so, wie jetzt, danke, also man plant alles durch. Das ist aber nicht passiert, Gott sei Dank nicht passiert, aus verschiedensten Umständen. Und das war, glaube ich, der ganz, ganz große Glücksfall für dieses Areal, dass man es im Tun, im Gehen entwickelt, also phasenweise. Und weise, würde ich sagen, ist da groß geschrieben und getrennt geschrieben.
Das ist wahrscheinlich in so einer Stadtentwicklung nicht üblich, dass man so ein Projekt über so lange Zeit so dahintröpfeln lässt, nenne ich es einmal, oder? Weil im Normalfall, wie du sagst, gibt es eine Planung, das wird umgesetzt und ist dann fertig.
Genau, und oftmals in unserem Beruf ist so, dass die Leute, die das entscheiden, nicht einmal hinkommen, sondern alles von der Excel-Listen ausmachen, kein Gespür haben für ihr Areal, und das ist das leider ganz, ganz oft so zu beobachten in der Immobilienbranche. Und drum sind Häuser immer ohne Seele. Die Tabakfabrik ist aber voller Seele, voller Geschichte, voller Haptik, voller geschichtlicher, historischer Haptik. Also man sieht an den Säulen, an den Fliesen, wo was kaputt worden ist, es gibt Schrammen, man kann nachvollziehen, wie ein Archäologe, da ist ein kaputtes Glas, also muss so das und das jenes passiert sein. Und man kriegt sozusagen eine Geschichte mit, weil sie das so auflernt. Und für Menschen, die im digitalen Bereich arbeiten, und digital hast du praktisch nichts haptisch oder unhaptisch zu sein, ist, glaube ich, Ort, der ultrahaptisch ist, ganz, ganz wichtig. Und Haptik heißt ja, oder kommt ja von Verstehen durch Angreifen, also Begreifen. Und das passiert da drin. Und ich glaube, die große Liebe von Digitalisieren, also für so sogenannte Brownfields mit Geschichte, ist ganz wichtig. Oder ganz, fruchtbringend. Mhm. Und das hat sozusagen diese Art der Entwicklung mitgebracht.
Aber da stellt sich mir natürlich auch die Frage, wieso ist nicht irgendwann wer hergegangen und hat gesagt, ich miete jetzt, wie zum Beispiel Dynatrace, die ja aktuell wieder ein Riesenprojekt planen, nachdem sie gerade ein Riesenprojekt gebaut haben, weil sie so viel Zufluss haben. Wieso ist da nicht irgendwer von dir hergegangen und hat gesagt, ich nehme einfach das ganze Areal als Büro? Wieso hat man sich dazu entschieden, quasi das in diese kleinen Unterordnungen zu lassen, also jedem quasi ein kleines Büro zu geben, anstatt irgendwem ein ganz großes?
Dynatrace ist wahrscheinlich unbeabsichtigt, aber ein sehr gutes Beispiel, sehr gutes, schmerzhaftes Beispiel. Also Dynatrace ist eine wahnsinnig super Firma, also allergrößten Respekt. Und die waren ja bei uns, wollten, glaube ich, damals 13.000 Quadratmeter. Mhm. Und wir haben das abgelehnt. Und als Kaufmann kannst du nur sagen, es hat sich wahnsinnig nicht ablehnen. Als Entwickler muss ich sagen, wenn eine Firma drinnen ist von diesen 250, die so groß ist, die saugt dann alle Kompetenzen ab. Es darf nicht zu groß sein. Also diese Portionen oder Komponenten oder Module oder Büros und damit auch das Staff darf nicht zu groß sein, so dominierend, dass sozusagen einer alles absaugt. Und das ist die große Chance der Tabakfabrik, dass eben der erste kollaborative Konzern entsteht, weil es gewisse Größen gibt, Ankermieter, Junge, die das durchlüften und durch Community Management und Community Building und Community Formate dann verbunden werden. Und das ist der nächste Evolutionsschritt der Tabakfabrik. Also das Gemisch muss so sein, dass man nie Schatten erfährt, weil der Nachbar so groß ist. Mhm. Oder so gut zahlt, dass er alle ausrahmt von den Büros.
Sehr interessant. Also du hast zuerst von der Haptik und von dieser Seele gesprochen. Du beschäftigst dich ja sehr mit dem Raum und wie der Raum auf den Menschen wirkt. Ich habe vergessen, wie der Fachbegriff dafür ist.
Also mein Studienfach war ja Bildhauerei, transmedialer Raum.
Transmedialer Raum. Was kannst du dafür Weisheiten uns sagen, wie wirken Räume auf Menschen und was ist wichtig, wenn man so einen Raum gestaltet?
Wieso haben viele dieser neuen Gebäude, wie du angesprochen hast, keine Seele und andere schon Seele?
Also das ist ein wirkliches Bündel an Maßnahmen. Aber vielleicht kann ich ein paar sagen. Mhm. Also wenn du zum Beispiel Fragmente hast aus einer anderen Zeit, du baust einen Bauernhof um und der alte Fußboden ist nur von der Kühe gebaut drinnen, dann nimmst du diese Geschichte mit, und wenn wer bei dir zu Gast ist, dann wirst du sagen, hey, da war früher die Kühe gebaut, und du siehst genau, wo die Kuh geflogen ist. Also das ist einmal die Materialität aus einer anderen Zeit, nimmt eine Geschichte mit, so wie wir erzählen, früher rauchten hier die Tabakwaren, heute rauchen die Köpfe kreativer Menschen. Mhm. Aus dem, was passiert ist, entsteht ja auch sozusagen eine Geschichte, und die erzählst weiter. Das zweite ist natürlich Materialitäten. Heute macht man die gruseligsten Fassaden oder Geländer in Nierroster, damit man ja nie wieder irgendwas machen muss und es günstiger, weil man wenig Einsatz hat, aber es wirkt halt trotzdem anders wie ja, ein Holzhandlauf oder Altholz mit Verwitterungen. Ein Mensch hat Falten und ein Holz kriegt halt entlang der Wachstumslinien sozusagen Unregelmäßigkeiten. Also die Frage der Geschichte, was nimmt man mit an Fragmenten, wie erzählt man die Geschichte? Dann auch die Frage der Materialitäten, nimmt was mit? Also das ist natürlich ganz, ganz wichtig, wenn alles so glatt ist und so abweisend, dann sagt das Wort, dass alles ist, dann wirst du gar nicht einige. Dann gibt's meistens Normen, also dass ich, wenn ich zu dir gehe, zu dir oder zu mir ist alles gleich, es ist genormt wie der H&M, jede Landstraßen in Österreich als Metapher schaut gleich aus, es sind dieselben Geschäften. Ja. Während es zum Beispiel in Lemberg bist, wo es keine Ketten gegeben hat, leider, die jetzt im Kriegszustand sind, aber in Lemberg kannst du lernen, wie jede Kneipe anders ist, speziell ist, Storytelling betreiben muss, wie individualisiert das ist, und das haben wir ein bisschen verloren durch diese Ketten. Das ist dann das Nächste, sozusagen, es gibt Corporate Design und das wird ausgerollt, dann hast du halt immer dieselben Schnitte der Immobilien, immer dieselben Logos und alles schaut halt eigentlich gleich aus. Und so sind wir als Stadt und als Bürger und Bürgerinnen und als Menschen ziemlich uniformiert worden oder haben uns das selber zutragen.
Also auch unterbewusst werden wir ständig durch das
sicher
gleich gemacht.
Schau, also weil du gesagt hast, wie wirkt der Raum? Ich trage schnell mein Telefon ab, Entschuldigung. wie wirkt der Raum? Niemand von den Zuhörern und Zuhörerinnen und von euch wird ausgehen mit einem Anzug, mit Mode, die absolut er oder sie nicht anziehen mag. Mhm. Das verändert dein Verhalten. Mode kannst du aber ausziehen und kannst ändern. Den Raum kannst du auch ändern, aber das tun wir nicht. Und der Raum wirkt ein Leben lang zu 100% auf dich. Alles, was du siehst, alles, wo du vorbeigehst, wirkt auf dich ein, bewusst oder unbewusst. Mhm. Und trotzdem scheißen wir uns eigentlich recht wenig für dieses all einwirkende Element Raum. Und wie wirkt's? Wir gehen jetzt bei dem schönen Wetter durch eine Au, Mittag, es scheint die Sonne, es ist fein, die Vögel zwitschern, und dann gehen wir genau 12 Stunden später um Mitternacht nur mal, der Vollmond ist da, der Uhu schreit, dieselbe Strecken, es ist dunkel und vielleicht kommt Nebel von der Donau, und schon wirst du merken, was ein paar Veränderungen mit dir ausmachen. Und es ist beim Raum, gibt es da tausende Beispiele. Und
legst du da beim Raum auch zum Beispiel so Wert auf so Sachen wie Feng Shui oder ja, Ausrichtung auch von Möbeln und Co.? Oder geht es auch wirklich um den Raum selbst, also um die Gestaltung, um die Ziegelwände, ums Fenster und um das Dach?
Ja, also ich würde es nicht Feng Shui nennen, weil ich mich da zu wenig befasst habe und das wahrscheinlich gar nicht so sehr meiner Ausbildung nahe kommt. Aber im Grundsatz ist es natürlich sowas, dass du überlegst, wie wirkt was, wenn in der Tabakfabrik die 222 Meter lange Räume hat, entlang gehen mag und ich will, wenn eine Öffentlichkeit durchgehen lassen, dann muss ich natürlich am Ende des Ganges, wo ich hinschaue, was machen, was ich sehe, dass ich weiß, ich darf da weitergehen. Und es darf nichts sein, was verschlossen ist oder dunkel ist, also gut, da träume ich gar nicht viere. Also das heißt, du brauchst ja psychologisch einwirkende Elemente, die der Raum bietet, und sei es ein Schild, wo du sagst, herzlich willkommen, geht um, aber du brauchst was, was die weiterleiten, was die Menschen weiterleitet und die weitergehen lässt.
In der Tabakfabrik ist das natürlich jetzt unter Anführungszeichen leicht gewesen, weil man ein Areal hat, wo man sich austoben kann, wo man was machen kann. Wie würde man sowas in einem öffentlichen Raum gestalten, wo einfach gewisse Vorgaben da sind? Wenn ich jetzt ein neues Haus baue, findest du, dass die Architekten da auch zu wenig mitdenken, um solche Elemente einzubauen?
Was der, also das ist sozusagen die Frage Architekt oder Stadt, und das ist immer wieder ganz pauschal beantwortet. Ich kann sagen, aus meiner Erfahrung in 10 Jahren mit der Stadt und wahrscheinlich so um die 20 Jahre Immobiliengestaltung oder Immobiliendramatisierung fast schon vom Theater kommend, ist es, das ist einfach ganz, ganz vielschichtig. Also Das liegt nicht an einem Einzelnen, das liegt an so vielen Gesetzen, das liegt an so vielen Normen, das liegt an der Frage natürlich, wie viel möchte ich investieren, wenn ich zu meinen Freunden nach Vorarlberg schaue und ich gehe über die Dornbirner Ach, dann denke ich mir, wer zur Hölle hat dieses großartige Brückenland entworfen? Also du siehst am Brückengeländer, wie stylisch das ist, wie wertig das ist. Mhm. Ich habe noch nie erlebt, dass bei uns ein Brückengeländer richtig gut ausschaut. Also ich finde die neue Eisenbahnbrücke doch sehr gelungen, also ja, vom Style und so. Da merkt man diesen Unterschied als Designelement und als Lebenselement. Also wann, dann glaube ich, muss man sich, was ja immer wieder passiert, gemeinschaftlich hinsitzen und die Normen verändern, dass der Architekt mehr Spürraum hat für Gestaltung, man muss andere Materialien nehmen dürfen, also man muss einfach was verändern dürfen und wir haben uns über Jahrzehnte wahrscheinlich so ein enges Korsett gegeben, dass wir nicht recht viel ausbrechen können in der kreativen Gestaltung, aber da ändert sich jetzt tausend Dinge relativ schnell durch, halt verschiedenste Elemente wie der Klimawandel, die Mobilitätsfrage durch den Krieg, teurer werden die Rohstoffe und ich werde sehen, Dinge, die wir geglaubt haben, dass in 15 Jahren erst möglich sind, werden ganz, ganz schnell gehen, wie zum Beispiel Kraftwerksbau, wenn wir autark sein wollen, was wir müssen von russischen, saudi-arabischen Gas, Öl, was auch immer, dann muss ich aber daheim was bauen dürfen. Mhm. Und dann kann ich nicht 20 Jahre warten, dass er
Atomkraftwerk steht.
Naja, vielleicht ein Atomkraftwerk ist auch eine Möglichkeit, also dann keine, aber ich denke da eher an Wasserkraftwerke. Mhm. Und baue mal ein Wasserkraftwerk bei uns, was du da für Probleme hast. Auch vielleicht zu Recht wegen Umwelt und Nachbarschaft und alles, was, oder denkst an die Windräder, du kommst ja, glaube ich, aus dem Innviertel, aus dem Hausruckviertel. Niemand möchte ein Windrad neben sich stehen haben, aber das werden nicht Dinge sein, die werden wir in Kauf nehmen müssen. Und das sind wahrscheinlich diese Schmerzen, die noch kommen werden. Nicht, vielleicht nicht der Verlust des totalen Wohlstands, aber es wird sich ganz, ganz viel ändern müssen, dass wir schneller vorankommen, um allein diese Energiefrage zu klären. Mhm. Also, da verändert sich das Landschaftsbild und der Raum und Gesetze. Aber ich kann beides nicht wollen. Also.
Es gibt nicht die eierlegende Wollmilchsau.
Gibt es irgendeinen Raum, den du speziell in Erinnerung hast, wo du mal warst, wo du sagst, boah, das war einfach ein sensationeller Anblick oder beeindruckend?
Ja, geht zum Barbara-Friedhof, so bei Dämmerung in Linz zum Beispiel oder Zentralfriedhof oder in Kirchen. Also man sagt, der Raum spricht und du musst nur zuhören. So sakrale Räume, stell dir vor, du hast, also Stift Willering, da machen wir gemeinsam mit meinem Freund, dem Abt von Willering, mit dem Reinhold Dessel, einen Kongress für digitalen Humanismus. Und die gibt es jetzt 875 Jahre. Und stell dir vor, du hast ein Haus, wo du 875 Jahre immer wieder was verbesserst, weil du merkst, man da wie sinkt, das hört sich nicht so gut an, oder gestaltet. Also das ist dann schon so abgestimmt auf das Thema, was du da hast. Wahnsinn.
Das heißt aber, jeder Raum muss auch, wie du sagst, immer abgestimmt sein auf das Thema. Das heißt, du kannst nicht jeden Raum für jedes Thema verwenden.
Absolut, absolut. Hundertprozentig richtig, ja. Also bevor ich das mit in die Abstufung zur Tabakfabrik sage, aber beim Kongress für digitalen Humanismus ist es so, dass wir mit Experten und Expertinnen durch 7 Räume gehen wollen, also und abfragen, da wollen wir mal hören. Und diese Räume sind extrem abgestimmt auf das, was wir machen. Also es gibt einen Raum, der hat eine Wirkung und dann überlegen wir uns die Frage zu dem Raum. Und zum Beispiel, also 2 Beispiele möchte ich ja nennen, wir gehen ab einem gewissen Punkt in die Katakomben, das sind so Gewölbe mit unglaublich dicken Säulen, es ist der Lebenboden und da ist vor 875 Jahren beschlossen worden, da bauen wir einen Dom, da bauen wir einen Stift, eine Kirche drüber. Und du siehst diese Mauern, die das alles trägt und den Lehmboden, wo die Leute das gestampft. Und du merkst, also da ist ein Gebäude, das unglaublich viel Gewicht hat, hat 875 Jahre überstanden und das ist unsere Metapher, dass wir da unten reingehen und der Harald Katzmeier von FS Research wieder Keynote halten, was denn diese Mauern zum Einsturz bringen könnten. Was sind die digitalen Trompeten von Jericho? Sind das die Fake News, die sind das sozusagen Deepfakes, sind das Algorithmen, die so gesteuert sind, die uns praktisch immer mehr individualisieren? Und also, dass der Raum unglaublich mit dem zusammenschwingt, was was wir für Frage stellen. Dann gehen wir gemeinsam in die Totenkapelle. Und die Totenkapelle ist natürlich, wie es der Name schon sagt, auf den Tod ausgerichtet. Und da sind Blogbeiträge aus vergangenen Jahrhunderten, damals nur in Marmorplatten geschrieben und nicht sozusagen auf a Webspace.
Blogbeiträge aus dem vergangenen Jahrhundert, ist geil,
und, ja? Nein, du siehst Decke, also alles am Tod. Und da sitzen wir drinnen und werden uns die Frage stellen, was kann sterben, was soll weiterleben, was heißt Disruption? Was wollen wir erreichen? Und so schreiten wir durch 7 Räume der digitalen Todsünden oder digitalen Kardinalstugenden. Also zum Beispiel Wollust, Tinder, Völlerei, Lieferando oder wie die, oder Miam oder wie die alle. Also, und so, weil zu dieser Frage einfach der Raum so gut dazu passt. Und das meine ich. Und wenn das du schaffst, dass du ein Haus baust, eine Fabrik baust, wo die Räume dir mithelfen bei der Fragestellung für die Mitarbeiter, für das Businessmodell, für dein eigenes Leben, dann passiert natürlich ganz was anderes, weil der Raum immer auf dich einwirkt. Mhm. Und so wie wir da sitzen, mit so einem hohen Raum, mit 9 Meter hohen Raum, ist ja sensationell, die Wohnung. Und dass die Kinder von mir ganz anders aufwachsen, wie ich selber noch in der Ockersiedlung in Dümmikam, wo es relativ genormt war, und da sozusagen zur Interpretation einlebt, das macht natürlich einen Unterschied. Mhm.
Wie gehst denn du in einen neuen Raum? Also ist es dann so, dass du den Raum so ein bisschen aufnimmst wie ein Kunstwerk oder wie kann man sich denn das vorstellen?
Also ehrlicherweise ja, das ist so im Bestfall also ein bisschen wie ein Wünschenrutner oder wie so ein Zitteraal versuche ich mir das anzuschauen. Und also als ein Beispiel, ich habe einen Studienkollegen, der stottert. Und der stottert immer dann, wenn er sich unwohl fühlt. Also der kann sozusagen Angsträume erkennen. Und eigentlich könnte man den einsetzen, das habe ich mir auch schon gesagt, bewirb dich doch bei Städten, geh in Tiefgaragen, wenn du stottern anfängst, weil er Angst kriegt, weil er den Raum so stark spürt, dann könnte man sagen, ja, da muss was geändert werden, da gehört eine Lampe her oder Geländer oder das Spitze gehört weg oder so.
Der ist findest du, dass da die Leute, die diese Räume gestalten, oft zu wenig Gespür haben einfach? Müsste man Architekten oder auch Stadtentwickler, Planer etc. oft mehr im Gespür üben als wie in der Architektur oder im Umgang mit Materialien?
Also das kann nie schaden, also auch bei der eigenen Person, das hört ja nie auf, die Kompetenz, und man lernt immer was dazu. Aber es geht oft um die Frage, ist denn das wert im monetärsten Sinne dieses Wortes? Es gibt zum Beispiel ein Beispiel, was mich wirklich nervt. Also ich komme, wenn ich nach Hause fahre, in den Hausruck zur Mama, dann komme ich beim Ort Wolfsegg da vorbei und dann schaust du sozusagen ins Alpenvorland von Wolfsegg, also so ein Wald, eine Hügelerhebung, total lässig. Und da gibt es also ein betreubares Wohnen und da fährst du von der Straße über Brücke aufs Dach praktisch, wo die Autos stehen. Und anstatt, dass praktisch da, wo du rausschauen könntest in die Landschaft, was ein unglaubliches Panorama ist, eines der schönsten wahrscheinlich in Oberösterreich, haben sie Blechplatten hingeschraubt, dass du nicht rausschauen kannst, weil es sicherer ist, weil es weniger kostet und weil es weniger Aufwand ist, das zu putzen und so weiter. Mhm. Und das meine ich mal, wie kann das sein, oder dass man älteren Menschen, die da wohnen, so einen gewaltigen Blick verwehrt, wegen so geschissene Stalltafeln, weil man den nicht so oft putzt oder nie putzen muss. Mhm. Und das kann es nicht sein, und das ist so sozusagen eine Gegenrechnung.
Wo ist da die Grenze für die sozusagen zur Esoterik? Ist das, bist du ein esoterischer Mensch? Glaubst du dann an so Energie oder? Also das ist ja, es geht ja ein bisschen in die Richtung.
Oder ist es sehr wissenschaftlich zu sagen?
Ja. Also ich habe das Gefühl, dass das Gefühl erklärt sich aus einem wissenschaftlichen Element, weil ich glaube ehrlich gesagt, dass ich wenig esoterisch bin und da eher ein bisschen skeptisch bin. Aber es ist sehr erklärbar, oder? Wenn jetzt gehe ich mit dir in eine Tiefgarage und da ist ein Kanal und der stinkt unglaublich, dann wirst du den Ort meiden, weil er dunkel ist und stinkt und hinten was ist. Wenn er aber sozusagen der Raum gut riecht, weil man so Duftdinger macht und der Raum hell ist, dann ist das keine Esoterik, sondern die Wirkung entfacht sich anders bei dir. So sehe ich das eher.
Das heißt, das erklärt sich auch aus deinem Studium der Kunst und des Raums. Du begründest das trotzdem auch sehr, sehr wissenschaftlich alles und sagst, okay, so wirkt einfach ein Raum und das lässt sich alles erklären.
Genau, so wird's ich sehen. Mhm. Also ich halte nichts davon, also ich nehme das, nein, kann weg, aber wenn man sich einen Traumfänger aufhängt, habe ich nicht das Gefühl, dass man bessere Träume hat.
Oder ausreichern.
Ja, oder sowas. Mhm. Aber Der Punkt ist, der Raum wirkt einfach und das sind die einfachsten Elemente, so wie du den Regler richtig einstellen musst und die Lautstärken und passt der Kontaktpunkt zwischen Klinke und Mischpult. So gibt es ja da Gesetzmäßigkeiten, die ja nicht wir erfunden haben, sondern die gibt es ja von Brunelleschi und Hochrenaissance und Ägypter, das sind ja der goldene Schnitt, das sind ja Dinge, die das gibt. Ja. Das sind halt, und das, glaube ich, sollte man sich wieder ein bisschen hervorrufen.
Hey Pascal, ich habe gerade auf Blinkist gehört, was Paare zusammenhält.
Ach ja, das ist ja spannend.
Und was uns beide zusammenhält.
Was hast du rausgefunden?
Man muss sich riechen können.
Ja, ich riech dich bis darüber. Ja, Blinkist, die App, die unser Leben eigentlich wirklich verändert hat. Jeden Morgen in der Früh 15 Minuten Blinkist, das ist so ein guter Tag zum Aufstehen, würde ich sagen.
Die Quintessenz, das Wichtigste aus Sachbüchern, aus Podcasts in 15 Minuten zusammengefasst. Super für Leute, die sich Zeit sparen wollen und einfach die Essenz aus einem Buch oder aus einem Podcast herausfinden wollen.
Genau. Wir machen das regelmäßig, weil wir wenig Zeit haben und trotzdem Neues lernen wollen. Aha. Deshalb haben wir für euch einen Rabattcode von Blinkist. Den verlinken wir euch schön in den Shownotes. Er heißt blinkist.de/mitbier.
Ah, so ein schöner Rabattcode.
Checkt euch jetzt die 25%, klickt drauf und jetzt geht's weiter mit unserer Folge Frühstück mit Bier mit Chris Müller.
Reden wir ein bisschen über die Zukunft. Du beschäftigst dich natürlich auch sehr viel mit der Zukunft, generell der Stadtentwicklung, aber auch generell. Wie glaubst du, schaut die Welt aus in 20, 30 Jahren?
Boah.
Wie schaut der Staat aus?
Was mich da ganz besonders interessiert, nehmen wir es vielleicht einfacher gesagt, am Beispiel Linz. Wir haben jetzt die Corona-Krise hinter uns, wir haben ein riesengroßes Thema mit Krieg, erhöhten Preisen, Preisbildung mit Rohstoffen. Wie schaut die Mobilität in Linz in 20 oder 30 Jahren aus? Wie schauen Häuser in 20 oder 30 Jahren aus? Die Stadt wird immer wärmer. Also wie können wir es vielleicht am Beispiel der Stadt Linz nehmen, wie wird die in 20 oder 30 Jahren ausschauen? Und was muss sich ändern, damit wir dorthin kommen?
Also das kann ich probieren, will aber gleich vorweg schicken, dass sicher nicht stimmt, was ich sage.
Das horchen wir uns dann in 20 Jahren an.
Weil es so nicht funktioniert, ja, dann war es ja einfach. Also man muss immer, da gibt es einfach viele geschichtliche Windungen und Zeitenwenden und Anlässe, so wie jetzt der Krieg, dass auf einmal alles anders ist oder der Klimawandel. Also. Aber also Linz ist zumindest in einer Größe, also es gibt sozusagen im alten Griechenland, und das ist der Vorteil von Linz, hat man gesagt, wenn eine Stadt zu groß wird, muss man neue gründen. Es hat nicht sein dürfen, dass eine Stadt Mega-City wird. Mhm. Weil dann ganz einfach die Einheiten der Verwaltung das immer verwalten haben können. Und dann hat man gesagt, bevor sie keiner mehr kennt, bevor das im Chaos mündet, muss man eine Eiche gründen. Und Linz ist in einer Größe, wo das eigentlich gut beherrschbar ist. So. Dann glaube ich, dass Linz flächig so kompakt ist, dass wahrscheinlich viel mehr Mikro- oder Mikromobilität stattfinden wird. Das heißt, die Räder werden mehr werden, Buslinien werden mehr werden. Natürlich wird auch die Technologie der Busse anders, also von Diesel auf Wasserstoff oder Elektrizität. Das ist die große Frage. Linz bemüht sich da sehr, ein Wasserstoff Vorreiterin zu werden, gemeinsam mit den Industriebetrieben. Dann sind wir hoffentlich nur in 20 Jahren, ist die Hoffnung, ein Industriebetrieb, eine Industriestadt. Vergessen nicht, dass wir alle sind Hackler, das merkt man dem, was wir essen und dem wir auch schon, wir sind, es gibt wenig bürgerliche Schicht. Mhm. Wir kommen alle mehr oder weniger aus Arbeiterfamilien oder Umfeldern von Menschen, die das Geld verdient haben aus der Industrie, das prägt auch. Und wir haben 210.000 Einwohnerinnen, so knapp 210.000, 208.000 Einwohnerinnen in Linz, haben aber 221.000 Jobs. Und die kommen alle von der Industrie. Also Linz und ich glaube Frankfurt ist einer der wenigen Städte in Europa, die mehr Jobs haben als Einwohnerinnen. Und dann stellt sich vor, die Voestalpine fährt weg. Mhm. Dann passiert dasselbe wie bei uns im Hausruck, dass alle vom Bergbau gelebt haben, die Zulieferer,
mein Papa.
Ja, alle vom Bergbau, und dann ist es die WTK, wird zugesperrt und 3000 Leute sind arbeitslos. Mhm. Also darf uns das nicht passieren, dass wir so monolithische Ausrichtungen haben der Industrie oder der Wirtschaftszweige, sondern eher divers, die so wie die italienischen Stadtstaaten klein, aber hochfrequent miteinander handeln, Kompetenzen austauschen. Das glaube ich. Also, dass sowas wiederkommt, also das durch die Kriege und diese beginnende Deglobalisierung, dass man sagt, okay, dann ist der Wettstreit der Regionen wieder, dann bauen wir einen Turm wie in der Toskana, dass wir sagen, hey, komm zu uns und geh nicht nach Wien, oder wir matchen sie eigentlich ein bisschen mit München, nicht mit Wien in Wirklichkeit. Und ich glaube, die Städte wären ganz, ganz wichtig. Und jetzt kommen wir zur Vorhersage. Ich glaube und ich hoffe, und wir werden alles dazu tun, dass Linz eigentlich stärker wird, weil Linz viel Potenzial hat, was die Ausbildung betrifft, was die Industrie, also die Arbeitskraft betrifft. Also man kommt her, hat ein sicheres Leben, und das sind Softfaktoren, die sind wahnsinnig wichtig.
Das klingt aber jetzt für mich alles auch ein bisschen danach, wir müssen uns darauf vorbereiten, wie Linz dasteht, wenn die Föst nicht mehr ist. Ist das so? Ja. Muss man sich gezielt darauf vorbereiten, dass die Föst irgendwann nicht mehr ist?
Also ich hoffe, dass irgendwann ist immer ein Ende am Gelände, aber vorbereiten muss man sich auf jeden Fall. Also, und das darf natürlich nicht sein, aber das betrifft nicht nur die Föst, sondern gibt es andere Betriebe auch. Aber sind bei uns 12 oder 13.000, ich hoffe, die Föst alpine Mitarbeiter, verzeihen wir, aber so ungefähr sind Leute da, und 52.000 insgesamt weltweit oder so. Also wenn die Föst weg ist, schaut die Stadt ganz, ganz anders aus. Mhm. Das ist eh klar. Also auf das muss man sich vorbereiten, weil sonst wären wir genauso abhängig wie von anderen Ländern mit dem Öl oder so, was wir gemacht haben, nur von Arbeitskraft. Das heißt, das Zukunftsbild einer sogenannten resilienten Stadt kann ja nur seine Diversität in der Ausbildung und eine universellere Ausbildung von Menschen, die Kunstforschung, Wissenschaft, Ethik, Philosophie in ihrer Ausbildung schon mit drin haben und nicht mehr nur einen Teil kennen, einen Teil wahnsinnig gut, so wie jetzt da sozusagen total
immer. Aber da haben wir ja auch die letzten 20 Jahre den Zug ein bisschen übersehen, oder? Die letzten 30 Jahre, es ist doch immer auf eine genauere, detailliertere Ausbildung gegangen. Das hat mich während meinem Wirtschaftsstudium schon genervt, dass wir quasi sagen haben müssen, wir müssen sie auf einen Bereich spezialisieren und den müssen wir ganz besonders gut kennen. Hat ja auch die spezielle geheißen, und alle anderen Bereiche sind eigentlich nur noch berührt worden. Das heißt, das muss sich jetzt eigentlich wieder schnellstens umdrehen, nämlich Leute müssen wieder in allen Bereichen mitdenken und lernen können und nicht nur in einem Bereich besonders gut. Ein Beispiel vielleicht auch noch bei den Ärzten, die ja oft, wie man schon sagt, Fachidioten sind und einen Bereich ganz gut kennen, aber alle anderen Bereiche nicht mehr. Das muss sich wieder ändern in der Stadt quasi.
Genau, aber nicht nur in der Stadt, sondern in der Gesellschaft und in uns, weil dieser Holismus oder dieses ganzheitliche Konzept, dass man die Welt ein bisschen mehr versteht wie nur seinen eigenen Bereich und seinen Schrebergarten und sein eigenes Denken und Tun. Das ist, glaube ich, die Lösung, nicht von allem, aber doch von vielen. Und dem entgegen steht auch die Programmierung der Algorithmen. Mhm. Weil wenn du zwar neben mir wohnst, aber ich seit 10 Jahren ganz andere Bespielung habe oder eine Anfüttern durch die Algorithmen, das du ja gar nicht mitkriegst, und dann treffen wir uns auf der Straße und reden zum Beispiel über Corona, dann habe ich mitgekriegt, wie Nachbarn von mir mal angeschrieben haben, nicht zu mir, weil also das Streitgespräch herrscht, du, in welcher Welt wohnst du eigentlich? Mhm. Weil es so unverständlich war für beide Seiten, obwohl sie Haus an Haus wohnen. Aber wir empfinden nicht die Welt als Einheit, sondern zielgerichtet durch Algorithmen. Und da ist zum Beispiel eine Frage des digitalen Humanismus, ob man nicht Ampelschaltungen vorsieht, also die Firma XY möchte dich mit dem Algorithmus jetzt zum YouTube-Video X leiten, aus folgendem Grund willst du ja oder nein.
So quasi ein bisschen wie die Herkunftsbezeichnung vom Fleisch, über die wir schon seit 30 Jahren streiten und die nicht kommt, aber dort müsste es eigentlich auch kommen.
Hundertprozentig. Oder fangen wir ganz bei der Wurzel an. Wir erziehen Menschen und bilden sie aus, ethische Programmierung vorzunehmen. Weil der Algorithmus tut ja das, was die Menschen programmieren. Das war die einfache Variante. Und bei uns, um in die Tabakfabrik schnell zu hüpfen, gibt's eben das erste Oberstufen-Realgymnasium für digitalen Humanismus, die ROSE. Und da kommen die neuen Expertinnen und Experten raus, die Welt heute anders sehen und wahrscheinlich auch diese Dinge angehen müssen. Da klopfe ich jetzt auf unseren alten Wirtshaustisch. Ich war vielleicht, darf ich das noch einfügen, am Freitag ist die Rose, also die Schule umgezogen, war die letzten Stunden in dem alten Bauteil, bevor sie in ihr neu gebautes Zuhause gegangen ist, und da war der Bischof Czalupka da von der evangelischen Glaubensgemeinschaft, und die Schüler und Schülerinnen haben zu ihm runtergekehrt, haben sie daneben hingesetzt, haben eine Frage gestellt. Und 100% waren immer, was tut die Kirche für Nachhaltigkeit, für die Umwelt, für die Schöpfungsgeschichte. Wir haben den Jugendlichen
Nachhaltigkeit
und uns selber so viel Angst vor der Zukunft hinterlassen, dass wir das gemeinsam klären müssen. Und dann Nachhaltigkeit, die Frage der Bezeichnung, also das ist ja ein Komplex wie ein gordischer Knoten, da haben wir den Alexander noch nicht, der das entwirren kann. Ne?
Aber das sollte uns eigentlich Hoffnung geben für die Zukunft, wenn die Kids so denken, oder?
Es gibt auf der einen Seite Hoffnung, aber wenn dann der Herr Czalupka gleich dazu sagt, naja, 6 Jahre haben wir noch Zeit, das ist ja dieses Berühmte, dann denken wir, okay, 6 Jahre, wir haben circa 10 Jahre braucht das Kraftwerk hinzukriegen mit der Brauerei, 24 Monate Bauzeit. Wisst ihr, was ich meine? Also ja. Man darf sich nicht selber anlegen, wir müssen radikaler Stoff geben in unserem eigenen Leben und das ändern. Da bin ich schon überzeugt, weil so Dinge wie Krieg, die so schrecklich sind, wie ein Menschenschlachthaus, aber das wird vorbeigehen und das Menschenschlachthaus wird irgendwann einmal geschlossen werden.
Klimawandel
wird nicht zurücktrabbar sein, so schnell.
Werden wir uns da jetzt in unserem Wohlstand einfach auch über andere Sachen wieder mehr Gedanken machen müssen, wie Afrika, das nicht mehr ernährt wird von der Ukraine, wie der Klimawandel, der sehr viele Leute auch in die Flucht zwingt. Werden wir da überhaupt noch Zeit haben, dass wir uns über Stadtentwicklung, über Räume und Co. Gedanken machen können, dass der Klimawandel quasi jetzt uns alle einholt und sagt, vergesst mal eure Stadtentwicklung, wir müssen sie um wirklich die echten Probleme wieder kümmern oder wieder back to the roots?
Ja, weißt, kann sein, aber diese Fehlentwicklung sind ja oft Teil des Problems und nicht der Lösung. Also wir werden sich über alles Gedanken machen müssen, und bei manchen Sachen werden wir vielleicht drauf kommen, dass es gar kein Verlust ist, sondern vielleicht war es ein Gewinn in manchen Sachen. Aber ich warne ein bisschen immer vor dem Begriff Zukunft, weil eigentlich jetzt um einen Zeitraum gleich hinter der Gegenwart. Also das ist eigentlich nicht Zukunft. Mit Zukunft teilt immer, aber das ist, wir haben eh noch Zeit, das stimmt aber nicht. Eigentlich nach dem Gespräch müssen wir uns schon wieder überlegen, was haben wir aus der Runde gelernt, wie werde ich mein Leben ändern und wie kann ich die großen Strukturen so beeinflussen, dass die mitmachen. Also das sind wir ja nicht nur uns, sondern auch unseren Nachkommen schuldig. Aber vielleicht darf das nur, es darf nicht zu apokalyptisch werden. Wir sind ja deswegen da, auch in der Tabakfabrik, dass wir Menschen zusammenholen, um das Ding zu lösen. Das ist die große Chance der Tabakfabrik unter anderem, dass Menschen zusammenkommen, 3000, dann im Vollausbau 5000, die ein gewisses Mindset haben und hoffentlich zu Lösungen beitragen, soziale, wirtschaftliche, ethische, moralische.
Reicht der Raum der Tabakfabrik aus, um den Spielraum zu nutzen? Oder müssen wir da in der Politik noch mehr solche Räume schaffen wie die Tabakfabrik oder auch in anderen Städten? Gibt es in Wien, in Berlin, in Berlin sicher, aber in anderen Städten, auch in Graz und Co. Eigentlich müssen wir das ja in Salzburg, und eigentlich gehört ja Tabakfabrik und so ein Raum in jede Stadt, oder?
Also mein Ziel ist es, dass man Räume generell schafft für die Entfaltung und fürs Neudenken, ohne dass man immer einen Zweck hat. Ich mache ja auch viele Dinge, und ich auch wahrscheinlich, die einfach Spaß machen und diese Leidenschaft ist, und vielleicht kommt ein Geschäft raus. Und es gibt halt immer anlassbezogene Beschäftigungsfelder, so wie jetzt Nachhaltigkeit oder bei meiner Tochter die Lungenkrankheit oder was auch immer, wo du dann was da magst. Und so kommen halt Kollaborationen außer an Orten, die das ermöglichen, weil es Werkbänker gibt, weil es 3D-Drucker gibt, weil einer dabei ist, der gehört hat, weil es Energie erzeugt. Und das müssen wir schaffen. Und das ist wieder das Anfangsstatement vom Stammtisch. Wir müssen zusammenkommen, wir müssen miteinander reden und nicht so vereinzelt umeinander hängen. Und das ist aber auch, die Tabakfabrik gibt es als digitalen Raum. Oder was, also das ist sozusagen nicht nur auf einen Raum fixiert, sondern das wird ein großer Ort des Denkens sein, der das umändert. Und ja, wir haben schon viel geschafft, als Menschheit werden das auch schaffen, aber ändern tut sich sicher was. Also da braucht man nicht glauben, dass das jetzt alles so bleibt.
Wir kehren jetzt auch auf den Stammtisch zurück, denn wir hören ein Geräusch.
Der Frühstück mit Bier, Bierwagen.
Der Frühstück mit Bier, Bierwagen.
Ja, bringt uns frisches Bier. Wir stoßen nochmal an.
Genau.
Also einem herrlichen Linzer Bier.
Zwickel. Ah, von der Brauerei Öffnung. Schön. Oh. Gebraut nach alter, überlieferter Rezeptur. Da haben wir auch wieder die Seele vom Alten mit drinnen im Zwickel.
Genau, und der Frühstück mit Bier, Bierwagen läutet auch immer bei uns ein. Die Zeit, wo man ein bisschen über Jugendsünden, vielleicht auch Rauschgeschichten
Prost.
des Chris Müllers reden. Ich weiß ja, du hast eine bewegte Zeit in Berlin auch gehabt in deinem Leben.
Du warst in Spanien, in Griechenland, überall.
Erzähl uns mal ein bisschen was.
In der Rauschgeschichte, die immer lustig war für alle.
Ja, Rauschgeschichten sind immer lustig, aber vor allem für die anderen.
Ja, genau, die wollen wir wissen.
Na schau, also vielleicht kann ich im Zeitraffer durcherzählen. Das macht es im Nachhinein lustiger. Ich muss ehrlich sagen, ab 26, 28 ist mein Leben besser geworden. Die Zeit vorher war interessant und anstrengend und im Nachhinein lustig und hat wie immer dazu beitragen, dass man so ist, wie man ist, aber es war nicht die beste meiner Zeiten. Aber ich bin halt wirklich ein schlechter Schüler gewesen, habe zwei Klassen gar nicht abgeschlossen und ich habe Ohrringerl schon gehabt und ich habe Gelbs Leiberl gehabt und was auch immer. Und warum ich das erzähle, ist, weil die Lehrer haben gesagt, wenn du Ohrringerl da hast, bist du schwul, wenn die das Loch dann sehen in deinem Ohr oder so, dann kannst du nicht die Meisterklasse machen. Wenn du Gelbs Leiberl hast, war das, also es war immer, die Gesellschaft war dermaßen bescheuert und intolerant und also so vorprägend, dass ich eigentlich aus der Schule rausgegangen bin und habe gewusst, das ist vorbei. Also es ist sozusagen erledigt.
Die Lehrer haben da quasi gesagt, ja, du, also mit dem, was du hast,
ist schon erledigt. Ja. Das war tatsächlich so, ist gar nicht übertrieben. So, und dann gehst halt in Wirtshäuser und Kneipen und dann triffst halt Leute, die anders ausschauen und das hat mich unglaublich angezogen. Und damals hat es halt bei uns eine Szene gegeben, der sogenannten Psychobillies, also eine Mischung aus Rock'n'Roller und Punkrocker mit Flat und das hat mir unglaublich taugt. Da haben wir aber dann erst recht nichts mehr rein dürfen und dann triffst halt alle, die nicht rein dürfen, vor der Tür. Also, dann dürfen die nicht mehr außer die drin waren. Und so hat es halt so eine gewisse Gruppenbildung ausgebildet und so ein Klassenstammes Gangdünkel, oder man fühlt sich für was Besseres, glaubt, man ist tolerant. In Wirklichkeit wird man immer intoleranter, weil sich das immer mehr verzweigt. Und das muss ich ein bisschen umschiffen jetzt, aber ich war dann kurzzeitig beim Bundesheer. Also ich schreibe gerade sozusagen jetzt 70 Seiten eines Buches, habe ich schon. Und war kurzfristig beim Fliegerabwehrbataillon 3, glaube ich. Und dann haben sie gesagt, bei der Einstellungsuntersuchung, glaube ich, nach 6 Tagen, Herr Müller, Sie haben ja so große Mandeln, das muss ich nicht so weh. Da habe ich gesagt, boah, ja, tut richtig weh. Und ich gesagt, passt, also ich müssen operieren gehen und dann kommen sie wieder. Ich bin operieren gegangen, bin aber nicht mehr gekommen. Und bin abgehauen und bin mit einem Bekannten damals nach Griechenland gefahren, über Triest, mit dem Auto von der Mama und bin irgendwann auf der Insel Ios gelandet, was damals ein Aussteiger, Säufer, Hippie-Insel. Und da haben sie auch wieder alle getroffen, die praktisch nicht in die Disco rein dürfen, weil sie irgendwie anders ausschauen. Und das war das erste große Paradies. Und ich bin dann am Strand gelegen und dann ist eine Blondine vorbeigegangen, mit der ich heute extrem gut und befreundet bin und kurzfristig so liiert war. Und die hat für mich alles verkörpert, was ich wollen habe, also einmal vom Ausschauen damals, das war glaube ich 1990 oder so, hat die einen Paradiesvogel tätowiert gehabt, die war oben ohne, die hat Brustpiercings gehabt, das war dermaßen weit weg von meinem Leben. Dermaßen
aus Hausruck aus.
Ja, ich war Torschützenkönig bei Schlegel und Eisen-Thomas-Roth, das war's schon. Also das war's. Also die war eine richtige Frau im selben Alter wie und ihr Bub. Aber die hat mir, also das war richtig eine Leinwand, wo alles seine projizieren habe können von einem mondänen Lebensstil, von Aufbruch, von Rock'n'Roll, von so, und da bin ich jetzt halt durch sie dann nach Berlin gekommen. Sie sind DDR-Flüchtlinge gewesen, ihr Vater hat eine große Agentur aufgebaut. Damals hat es das gegeben, das Gesicht, das war sowas wie also eine Modelagentur, die sind dann auch noch in verschiedene Länder geflogen und so Laufsteckgeschichten. So ein bisschen wie heißt die jetzt?
Julia.
Die deutsche Heidi Klum.
Heidi, ja.
So, ja. So war es nur, das war sozusagen das Erste. Und so bin ich eingestolpert aus dem Wald in eine ganz andere Welt, nämlich das Organisieren von Kreativität, von Darstellungsformen, von Kunst, Theater, Fernsehen, Sat.1-Produktionen. Und die Welt war ganz andere. Es hat nicht nur einen Beruf gegen Metzger, Maurer, Tischler, ich war Tischler und Treppenbauer, einen Lehrberuf gehabt, sondern es hat eine ganz andere Welt auf da. Ich bin mit als Stagehand und Roadmanager durch Skandinavien gefahren mit Musicalproduktionen. Also das war ein absoluter Traum, diese Kreativwirtschaft oder Creative Industries ein Teil da zu sein. Und dann triffst du da Leute, die beeindrucken unendlich, und so bin ich von einem zum anderen geschlittert. Und die zweite große Liebe, die ich in Berlin gehabt habe, die war so ein bisschen am Kudamm unterwegs mit Straßenbands und ich auch so apokalyptischer Geist, eigentlich übrigens mit No Future, also was lustig ist zur Berufswahl jetzt. Und die haben mich dann mit heimgenommen und das war so ein Hallo-Wach-Erlebnis, weil wir sind nach Schlachtensee gefahren, das ist ein Villenviertel, kurz vor Berlin, also Speckgürtel oder Umfeld von Berlin, Villenviertel. Und da haben wir gedacht so, und euch werde ich sagen, wie intolerant ihr seid und wie dumm und echt oben. Und dann bin ich da reingekommen und dann war da, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, Günter Pfitzmann und verschiedene Schauspieler, drei Damen vom Grill, also Harald Junke, die haben da alle in der Straße gewohnt, und weil die Frau Dr. Karin Neumann, also meine Schwiegermutter, Anführungszeichen, Ausbildung gehabt hat als Hals-, Nasen-, Ohrenärztin, dann sind die ganzen Stars zu ihr kommen, die Angst gehabt haben, die Stimme. Hey, und ich schwöre, dass so offene, so großartige Leute habe ich ja niemals erwartet, auch nicht gedacht, dass ich jemals so einen kennenlerne. Und die haben ganz normal mit mir geredet und ich habe jede Minute mehr gemerkt, ich bin der Intolerante, ich bin der Trottel. Und das war nicht ganz schmerzfrei, aber das war sozusagen wirklich wichtig. Und dann wird das Leben natürlich klasse, wenn du die Grenzen überwindest, wenn der Alte mit dem Jungen, der Reiche mit dem Alten, der Banker mit dem Punker zusammenkommt und dann das Leben nicht so an vorgefertigten Grenzen. Also das hat mir unheimlich geholfen und es war eine ganz super Ausbildung. Und die Frau Neumann hat dann gesagt, du schaust so aus, wie wenn du nichts arbeitest, aber dann sage ich dir, du gehst mit dem Hund, du gehst einkaufen zu Butterlindner, du machst die Jausen, du machst den Garten, du passt auf Schiff, auf jetzt einen Scherenkreuzer gehabt mit 12 Meter am Wannsee, und dann bin ich das Bank gehabt, das Boot putzt und...
Geil. Also das ist genau das Gegenteil von dem.
Sensationell, also unglaubliches Glück gehabt. Und so ist das gekommen, dass ich eigentlich gemerkt habe, dass es überall Leute gibt, die famos sind oder furchtbar. Und so habe ich mir dann immer Bestandteile genommen. Was gefällt mir von wem, was möchte ich nicht sein. Und so habe ich mich, glaube ich, als Müllermorphose dann selbst entwickelt.
Muss man da, also du hast ja, wie du schon angesprochen hast, du hast ja ziemlich viele Sachen gemacht, vom Asbestentsorger bis zum Unternehmer des Jahres, Tischler, Gastronom, Stagehand, Theaterintendant. Würdest du sagen, muss man die Jugend heutzutage auch einfach mal machen lassen und verschiedene Berufe, weil früher war ja das im Lebenslauf eine Katastrophe, wenn man zu viel gewechselt hat. Du hast unglaublich viel gewechselt und hast ganz viel gemacht. Ist das quasi auch so ein bisschen das Rezept zum Erfolg? Einfach ganz viel machen und schauen, was mir am besten gefällt von den Sachen?
Also aus einer allgemeinen Rezeptur stöhne ich aus, ich bin kein Lebensapotheker, weil es für jeden anders ist, aber für mich war es so. Und da sind ja auch Phasen dabei, die ganz katastrophal sind, weil Asbestentsorger, das war alles nicht lustig. Das habe ich gemacht, weil ich Geld gebraucht habe. Und selbst ich war ja viel in der Stahlindustrie und in der Lebensmittelindustrie, habe viel gelernt und vor allem, was ich da gelernt habe, dass es so nicht weitergeht, also dass ich das nicht mehr machen möchte. Aber was ich glaube, ist generell, dass man Menschen, und nicht nur Jugendlichen, sondern Menschen generell so mal ein Grundvertrauen zuspricht und einen Ermöglichungsrahmen aufspannt und nicht immer alles sagt, was nicht geht. Nicht immer schon, also ich habe heute mit zwei Bekannten geredet und alle Kinder haben einen 5 in Mathematik. Die sind so super und nur Mathematik stresst und Mathematik hin und Mathematik her. Und man trampelt ein ganzes Jahr nur auf dem umeinander, was man nicht kann.
Was man nicht kann,
ja. Ich meine, das ist ja alles ein Witz. Und dann nimmst du einen Taschenrechner oder fragst irgendwen anderen oder hast, also weißt du, das ist
und kümmerst dich nicht drum um das, was du eigentlich gut kannst.
Gar genau. Nicht nämlich. Und das ist sozusagen, da ist schon ein Fehler im System, glaube ich. Und durch das, dass wir daheim in Scheidung gelebt haben und sich keiner um mich gekümmert hat, war das einfach unglaublich super. Also hat Schwierigkeiten auch gehabt, aber es war eine wahnsinnige Freiheit. Und das ist das, was ich versuche bei meinen Kindern zu einer zu sagen, auch durch die Lebensführung und die Lebenshaltung als Vorbild im Wortsinn Funktion, weil das sehen die ja jeden Tag und kopieren die ja irgendwie, dass egal was sie machen, also wenn sie reinhauen, das ist schon wichtig, also es ist keine so laissez-faire-Geschichte, sondern du sollst dich schon vertiefen in die Sachen und die bemühen und das alles ordentlich machen, aber wenn es nicht ist, dann ist es nicht und dann ist nicht der Weltuntergang, sondern sie werden einen Weg machen und sie werden großartig werden. Da bin ich sehr überzeugt davon, da bin ich sozusagen ein gebranntes Kind und unglaublich demütig, dass es bei mir anders geworden ist. Mhm. Aber eine Rezeptur würde ich nicht ausstellen, weil meine Tochter zum Beispiel, die schreibt sie mit Öfe Excel-Listen und macht alles selbstständig und braucht nie was, sagen sie, eine ganz andere Lebensführung. Wie? Für mich ist das eine Katastrophe und sie wird sich umgekehrt denken, wie kann man nur so leben?
Wegen Berlin wollte ich noch fragen, ist das heutzutage auch noch so, dass Berlin so die absolute Vorreiterstadt ist, was diesen Vibe angeht? War das damals so? Sollten wir alle ein bisschen mehr Berlin-Vibe haben in unseren Städten?
Was steht, trauen wir da kein Urteil erlauben. Also jetzt nächste Woche fahre ich wieder raus, ein paar Tage nach Berlin zu Bekannte. Das ist immer nur so ein bisschen das Heimatgefühl. Aber Berlin hat sich natürlich total verändert, weil wie ich ausgezogen bin, hat es ja... ist die Mauer gerade weg gewesen oder zum großen Teil sozusagen war es offen, aber die Mauer ist noch da gestanden. Und diese unglaubliche Titanentransformation, die die Stadt durchgemacht hat, da hat es den Potsdamer Platz noch nicht gegeben, da hat es Streitereien gegeben ohne Ende, bei jedem Haus, also wie Häuserkampf, ist da gefeitet worden, wie die Stadt ausschaut. Und das ist natürlich unendlich interessant, wenn du da dabei bist und du das Gefühl hast, das ist alles noch ein bisschen Wild West. Und das ist natürlich nicht mehr so. Also die Frage... ist es nur so, die Vorreiterstadt, würde ich glauben, ja, vielleicht. Die Frage ist, was du willst mit deinem Leben. Aber so zu meiner Zeit, wo es im Umbruch war, ist für mich persönlich super gewesen. Und vielleicht einfach nur Lemberg oder Ivana Franziski in der Ukraine ins Spiel bringen, wo ich ja Freunde habe und auch in Kreativfabriken. Da war es nur so. Mhm. Die sind alle zurückgezogen und haben gesagt, jetzt ist eine Aufbruchsstimmung und wir wollen da mitarbeiten. Leider ist dann dieser Hurenskrieg gekommen. Und ja, aber das war so, weißt du, der totale Umbruch. Das muss man aber mögen. Andere wollen geordnete Bahnen. Mhm. Also für mich war damals die Zeit besser wie die heutige. Und ja, so entspricht, glaube ich, die Stadt in ihrem Lebenszyklus auch immer ein bisschen. Entspricht dem Abbild des eigenen Lebens, was man mag und was man nicht mag.
Du hast es vorher angesprochen, ein bisschen ein traurigeres Thema sozusagen, ein reales Thema. Deine Tochter leidet an einer schwierigen Krankheit, Mukoviszidose heißt sie. Mhm. Das ist wahrscheinlich ein Wort, das du vorher auch nicht kennt hast. Vielleicht erklärst du kurz, was das ist. Und
also Mukoviszidose ist die häufigste der seltenen Krankheiten und Mukoviszidose ist ein Gendefekt, der die unterschiedlichsten Auswirkungen haben kann. Aber die häufigste ist praktisch, dass ich mag es nicht zu technisch machen oder zu medizinisch, dass die Chloridkanäle gestört sind, man einen anderen Salzhaushalt hat und genau das nicht passiert, wie wenn ihr zwar um 5 in der Früh nackert ins Meer rennt und das Salzwasser durch eure Nasen geht, dann fängt sie auch zum Niersen, Schleim geht aus, ihr kennt das Gefühl, oder? Mhm. Und das ist bei den Kindern nicht so, sondern jeder Schleim, der gebildet wird, bleibt im Körper, er geht nicht außer. Mhm. Dadurch füllt sie die Lunge mit Schleim. Die Lunge, also die verschleimte Lunge hat dann Bakterien, es gibt Entzündungen, es gibt Lungenentzündungen, es gibt multiple Effekte von dem. Und dasselbe passiert aber im Darm oder in allen Organen. Das heißt, der Darm verstopft, du hast einen Darmverschluss. Also es ist hochkompliziert und ganz schwierig. Und es gibt keine Heilung dafür und das verkürzt natürlich auch das Leben und das ändert das Leben auch und du musst unglaublich diszipliniert sein. Also meine Tochter braucht jetzt um die 40 Tabletten am Tag, die sie zur Nahrung nimmt und muss ins Krankenhaus gehen, turnen und daheim turnen und sie darf keinen anderen Hand geben und sie darf nicht das so eine Hand durchnehmen. Sie muss dreimal am Tag sogenannte Aerosole inhalieren und vieles mehr. Und da gibt's halt in der Auswirkung Kinder, die sind so schwer krank, schon mit 2 Jahren und andere mit 10 Jahren oder 15 oder mit 20 Jahren, sehr unterschiedlich. Aber es ist natürlich eine Krankheit, die das Leben schon massiv anders gestalten lässt. Und gegen die Krankheit kämpfen wir heute oder kämpfe ich heute und meine Familie und alle, die Kinder haben in dem Bereich, weil das ist das Einzige, was du machen kannst, sonst stirbst du vor Panik oder niemand will, dass das eigene Kind voran stirbt. Und wenn du das immer vor Augen hast, ist das schon schwierig, sage ich mal, dass man da durchkommt und da ist der Talboden der eigenen psychischen Belastung, bis den erreicht hast, das ist ein ganz schwieriger Abwärtstrend. Und wie das dann erreicht war, vorläufig erreicht war, haben wir gedacht, ich weiß, was wir machen. So ist dann ein Atmos-Projekt entstanden. Und das ist wieder so, wenn frage ich alle, die ich kenne, und den frage und den frage und 1000 Gespräche, dann finden sie 10 und dann beginnt ein Projekt.
Das ist also das Projekt Atmos, das ihr dann gemeinsam gegründet habt.
Genau, das ist dann auch sowas wie ein Kap der guten Hoffnung. Und jetzt gibt es einen Scooter, der Luft misst und eine App, die dank Donauversicherung, also der Versicherung eingestiegen, wo man den Klienten oder generell den Menschen sagen will, den gesündesten Weg durch die Stadt zu finden, was die Luftqualität betrifft. Wir bauen an einem Ressort und wenn alles gut geht, und mehr kann ich nicht dazu sagen, werden wir im September an die Presse treten. Ein bisschen was brauchen wir noch in der Klärung, aber dann könnte man im September verlautbaren, wo das erste Ressort entsteht. Zu dem Thema ist natürlich unglaublich viel da und diese Arbeit hilft natürlich, dass man nicht immer drüber nachdenkt, wie schlimm es ist, und ich möchte halt immer der Mungo sei, der die Schlange bekämpft oder tötet, die Schlange der Angst, und nicht das Kaninchen, was vor der Schlange sitzt und selber umgekehrt Angst hat.
Und ganz ein wichtiges Thema sind da eben, wie du sagst, Aerosole, Luftqualität, auch die Lunge wird beeinträchtigt. Ich bin selber Asthmatiker, bin vor nicht ganz einem Jahr jetzt aufs Land gezogen wieder quasi, also ich bin in den Speckgürtel gezogen, mitunter auch deswegen, weil ich im wahrsten Sinne des Wortes als Asthmatiker nach 10, 11 Jahren die Stadt nicht mehr atmen habe können. Ich habe mich eingesperrt gefühlt. Die Luft hat mir oft gefehlt zum Atmen. Wird das ein Problem noch in der Stadt? Wie geht man das Thema an? Auch die Luftentwicklung, die Luftqualität, die ist ja in Linz auch über die Jahre immer besser geworden, aber sie ist eigentlich immer noch schlecht. Ich sehe oft, wenn ich heimfahre nach Oldenburg, sehe ich über die ganze Stadt drüber und sehe richtig diesen Smog richtig auf der Stadt sitzen und denke mir so, ich bin immer froh, wenn ich da rausfahre und richtig merke, ach, jetzt atme ich durch, ich bin neben dem Wald, ich habe unglaubliche Luftqualität. Wie geht das Thema noch in Zukunft mit der Stadt zusammen?
Ja, also leider ist es gar nicht mehr auf die Stadt beschränkt, sondern auf die Welt.
Ja.
Ist ein globales Thema und glaube ich, letzte Woche hat die WHO also bekannt gegeben, dass 96% der Städte weltweit in schlechter Luft leben oder gefährlicher Luft.
Es sind ja auch unglaublich viele Menschen, die dadurch sterben, COPD, Asthma und Co.
Ja, also 3 der 5 tödlichsten Krankheiten für die Zivilisation sind schon von der Lunge. Aber es geht auch darum, dass Menschen, die oder Frauen, die sozusagen schwanger sind, diese PM1-Partikel, also Schwebeteilchen in der Luft, das sind ja Aerosole, das sind ja Schwebeteilchen in der Luft, das können Abgase sein, Reifenabrieb, Staub, Blütenstaub, also gute, schlechte, weniger gefährliche, sehr gefährliche, das sind Aerosole, die atmest du ein, und je kleiner die sind, desto weiter gehen sie in den Körper und das geht bis in die Plazenta. Das heißt, wenn du in einer staubigen Stadt lebst, lebst du schon ein ganz anderes Leben wie im Grünen. Im Grünen ist aber dann die Gefahr, und das kann man jetzt sehen, wenn es zu lang trocken ist, die Bauern fahren übers Feld, das staubt, vorher ist aber irgendein Dünger aufgebracht worden, künstliche, das inhalierst du da. Das heißt, die Themen, die wir haben, sind Städte, Landwirtschaft, Verkehr. Und da ist die Vorhersage eher nicht so günstig, was die Luftqualität betrifft. Und das ist so, was mich drum angenommen habe, weil es mich interessiert, weil es das Leben unserer Kinder, also unser aller Kinder, verlängert. Und also da habe ich schon ein bisschen Bedenken, dass das unterschätzt wird, weil Luft ist immer unsichtbar, du kannst es nicht greifen, so lange bis es sichtbar ist, dann hast du aber schon ein richtiges Problem.
Was ist die Lösung? Die Lösung wird sein, mal in erster Linie nicht den Regenwald abzuholzen und Baumflächen, oder? Die unseren Sauerstoff produzieren, aber auch den Schadstoffausstieg einfach massiv zu reduzieren, oder?
Genau, und dann gibt es ja, also da unten ist eine Bushaltestelle, da bleibt der Bus stehen, das wirst du vielleicht heute noch hören, und dann gibt der Gas, weil er wieder Energie tanken muss, also beschleunigen muss, und dann stoßt du halt viel mehr aus. Und die Frage ist halt, ist er elektrifiziert oder ist er Diesel? Dann der Abrieb der Reifen, bleibt er in der Stadt? Dann kommt der Wind. Es ist alles, also es ist kaum Wiese da, dass heißt, der Staub kann nicht auf die Wiese, kann nicht abgeschwappt werden mit dem Regen, sondern er wird immer sozusagen wie eine Windhose hochgescheucht und verteilt sich. Dann gibt's halt der Bremsstaub ist zum Beispiel ganz gefährlich. Dann gibt's unterschiedliche Temperaturen, weil zwischen 26 und 28 Grad öffnen sich die Lungenflügel am meisten, die sogenannten Alveolis, diese Lungenverästelungen, die man sich wirklich wie so Verästelung vorstellen kann, gängen am meisten auf. Und alles, was du inhalierst, ob gut oder schlecht, gelangt bis zu den Spitzen. Wenn's gut ist, hast du eine Art Depot für also bei salzhaltige Aerosole, die da helfen, Entzündungen oder Propolis oder Aerosole oder Edelgase sozusagen einzuatmen. Bei Staub ist natürlich schlecht. Dann gibt's halt runde Partikel, die du vielleicht wieder außerhusten kannst, die viele sind, aber die meisten sind aber eckig. Das heißt, die verkrallen sich irgendwie wie Krallen. Das ist ein unglaublich komplexes Thema. Früher haben wir Asthmatiker oder COPD oder alle sozusagen am gleichen Ort hingeschickt. Aber zum Beispiel bei COPD ist es so, dass du die Luft nicht rauskriegst.
Bei Asthma kriegst du es nicht rein.
Dennoch schickt man beide am selben Ort, aber du müsstest eigentlich COPD-Menschen auf eine höhere Seehöhe schicken, weil der Luftwiderstand der andere ist, dann kannst du es leichter ausatmen. Bei Mukoviszidose-Kindern ist es gerade umgekehrt, die kennen uns mehr, dass die salzhaltigen Salintropfen haben und so weiter. Das heißt, da weiß man schon viel mehr. Und Atmos ist also eine Software, die dir sagt, da kannst du das machen, da kannst du das machen. Das ist also ein großer, holistischer Komplex schon geworden.
Also im Prinzip auch eine Landkarte, auf die ich gehen kann und sagen kann, ich habe das Problem, ich sollte eigentlich dorthin.
Im besten Fall, wenn du das auf die Luft ausrichst, kann man das ganz sicher so sagen.
Was hat jetzt diese Erkrankung deiner Tochter jetzt für die ganz persönlich vielleicht noch von der Einstellung her verändert, zum Leben, zum Tod?
Du, ehrlich gesagt, alles. Also jetzt hört sich das vielleicht ziemlich bescheuert an und ich denke mir manchmal, ob das stimmt, was ich jetzt sage, aber jetzt empfinde ich es zumindest so, ich habe das Gefühl, dass ich ein glücklicherer Mensch geworden bin. Das kann ich jetzt sagen, weil die ersten Jahre so schwierig waren, dass das wirklich eine Katharsis war. Also das war wirklich eine Katastrophe. Also das kann man sich nicht vorstellen, wie dunkel die Welt wird. Aber man beschäftigt sich halt mehr mit dem Tod und durch das Memento Mori, also Memento Mori Müller, bedenke, dass du sterblich bist. Und das ist die Hauptfrage dieser Allegorien oder Sinnbilder des Todes. Überlegst eher, was tue ich denn nun mit meiner Lebenszeit? Mhm. Und das hilft halt schon sehr viel, dass man weiß, dass das Leben ist
endlich.
Was möchte ich machen, was will ich auf keinen Fall mehr machen. Das hat uns, glaube ich, auch so ein bisschen die Corona-Pandemie nochmal gesagt, vor allem im ersten Lockdown, dass man echt überlegt hat, was möchte ich. Und im Nachhinein macht dann das immer ein bisschen glücklicher, weil man mit der Lebenszeit, wo man die Sanduhr umdreht hat und es rieselt durch, ich bin jetzt 49 geworden am 29. März, habe vielleicht hoffentlich nur ein bisschen, aber man denkt schon ganz anders drüber nach. Und ich weiß zumindest nicht immer, was ich möchte, aber was ich ganz sicher weiß, was ich nicht mag und was ich nicht mehr da werde. Und das ist auch schon ein guter Leitindex. Also Memento Mori, durch das eigene Umfeld zu erleben, dass wer schwer krank ist, sterben wird, dann eh alle. Also du nimmst das an, das heißt, der Tod ist nicht mehr so abstrakt, sondern du lernst das halt täglich damit umzugehen und eigentlich ist das ein bisschen befreiend. Das ist schon ein bisschen befreiend, würde ich sagen.
Sich auch den Raum des Todes wieder etwas näher anzuschauen.
Ja, ganz sicher und das schaut nicht. Wir stecken unsere Alten weg, unsere Siechen und unsere Kranken. Wir reden über alles, wir haben Fuck-Up-Nights, wir reden, wie großartig sind, wir zeigen unsere Urlaubfotos auf Instagram, wie das Leben halt sein soll oder wie wir glauben, dass wir uns präsentieren wollen. Aber ernsthafte Themen, wann wer krank ist und so, blendet man eher aus. Mhm. Oder auch den Tod, oder hast du schon eine Lebensversicherung und so. Ich habe mir zum Beispiel jetzt einen Grabstock gekauft, auf Willhaben, habe einen gesucht, der von der Grundfarbe und Grundform passt, habe den abgeholt aus Niederösterreich, der steht jetzt bei mir im Garten und jetzt schaue ich, wie ich den gestalten möchte, weil es mich nicht gefreut, dass es dass ich im Grab liege oder in der Urne und dann kommt er vorbei und sagt, der Müller, der hat 100 einen schieren Grabstuhl. Und ich habe nicht einmal selber gemacht. Das regt mich irgendwie auf in der Vorstellung. Und dann fragst du dann, was soll denn oben stehen oder was soll denn nicht oben stehen. Jetzt steht der im Garten und die Kinder senken natürlich auch. Und dann hat mein Sohn ein paar, der ist jetzt 15, ein paar extrem super Sachen gesagt, weil er weiß, dass ich mich am meisten entspanne beim Gartenspritzen, Blumenspritzen. Und da steht dann da, und das ist fast eine kontemplative Tätigkeit. Also nicht wie die Mönche mit Sand und Rechen, sondern einfach mit dem Wasserschlag. Akadena-Mönch praktisch. Und da stehe ich da. Und dann hat mein Sohn gesagt, Papa, wenn du da eingraben lässt, und das ist das Ziel praktisch, dass ich so, genau, so einen Stor hinstelle, wo wir uns dann einlassen. Und er hat gesagt, wenn du dann da liegst, dann gehe ich immer beim Gartenspritzen hin und spritze über den Stor drüber. Und das war ein schönes Gefühl. Weißt du, für ihn und für mich. Also, und so sieht er den Grabstor nicht mehr als Todessymbol, sondern mehr als Symbol der Verbindung. Und meine Tochter, wie sie das erste Mal im Friedhof war, bei der Oma, hat sie gesagt, wo ist denn da mein Beet? Sie glaubt, da kann man was aufpflanzen dürfen. Ja. Und das meine ich, also, was der Tod ist, das kommt. Und so ein Todessymbol da haben, heißt eigentlich ein Symbol fürs Leben. Und dann zu überlegen, hey, Glas, dann spritzt das mal der Sohn mit dem Gartenschlag drüber, ist doch eine feine Vorstellung. Und das nimmt ihm und mir die Angst vom Tod. Und vielleicht, dass ich das, geht sich das noch aus, wie meine Oma Wilma, die über alles geliebt hat, wie die sozusagen dann schon Richtung Tod aufgebrochen ist, das war unglaublich traurig, weil die, also wirklich geliebt, und ich glaube ganz viel von den Kompetenzen habe ich von ihr. Und ich war halt bei ihr am Totenbett, und das waren so die letzten paar Minuten, und sie war halt schon so in Agonie und hat anders, sie hat wirklich anders ausgeschaut als die Hager, und das ist, verändert sie wirklich alles, das Leben entfleucht und der Leib liegt noch da irgendwie. Und ich habe so gewarnt, und sie, dann hat sie sich nochmal umgedreht und hat mir die Hand gegeben und gesagt, du, Christian, tu dir nicht weh, es gibt was Schlimmeres. Und ich mir gedacht, das war so traurig, weil man dachte, Oma, hey, du stirbst jetzt, was soll jetzt ein Schlimmeres geben? Was ist das, das Ärgste überhaupt, das Endgültigste? Aber diese eine Satz, und weiß es, ich habe gemerkt, sie meint das, das hat mir unglaubliche Kraft gegeben. Weil stell dir vor, sie hat gesagt, okay, hey, du musst mir helfen, ich will nicht sterben und das nicht. Und ja. Das ist so eine kleine, großartige, riesige Frau, so ein Geistesgigant gewesen, meine Oma, durchs Leben geprägt, dass die sagt, hey, tu dir nicht auf, es gibt was Schlimmeres.
Während Tod.
Und das denke ich immer, wenn ich am Totenbett liege, möchte ich zu meinen Kindern sagen, hey, tat euch nicht auf, es gibt was Schlimmeres.
Ja. Geiles Ende von Frühstück mit Bier.
Boah, wir können halt noch ewig weiterreden.
Stark. Chris, am Ende fragen wir immer noch ein paar so an kurze Phrasen, kurze Antworten. Wordrap, wir stoßen einmal an mit dem Linzenbier. Tschüssi.
Bier Wordrap.
Ein Thema, das wir gar nicht aufgebracht haben, darum kurz jetzt im Wordrap. Du bist immer unglaublich gut angezogen. Mein Lieblingskleidungsstück ist.
Achso, das ist die Frage. Ja. Du sagst mir jetzt, was dein Lieblingskleidungsstück
ist. Na, was ist,
ist
deins?
Mein Lieblingskleidungsstück ist eine Kombination aus Hemd, Krawatte und passenden Anzug.
Linz ist für mich
Arbeit und eine Stadt, die als holistisches Konzept, also mit Menschen und Organisation und Arbeitsplatz, unglaublich viel zum Verdanken habe.
Berlin ist für mich
Heimat und Humus, aus dem ich gekommen bin.
Titel deines Buches wird sein?
Das ist eine Frage ans Publikum. Also ich habe Achtet auf die Möwen, das ist abgeleitet von Moby Dick, von dem Roman. Dann gibt es Titanentransformation, Müllermorphose, also es gibt noch einige Titel, die herumstehen.
Wir werden da abstimmen.
Ich finde Achtet auf die Möwen sehr gut.
Ja, Achtet auf die Möwen ist sicher fein und richtig.
Kunst ist für mich
Beschäftigung und umgibt mich wie die Mode.
Diese Qualität schätze ich am meisten an anderen Menschen.
Freiheit und sozusagen Eigenständigkeit, also dieser Freiheitsgedanke und so ein gewisser Wahnsinn, sein eigenes Leben so zu leben, ohne andere zu beschädigen, das imponiert mir schon unheimlich.
Und abschließend fragen wir noch, mit wem, tot oder lebendig, hättest du mal gern ein Frühstück mit Bier?
Mit dem Sensenmann.
Mit dem Sensenmann. Sehr gut, dann hoffen wir.
Wie stellst du denn vor, wie schaut der aus?
Na, das ist die große Frage, die wir, glaube ich, erst beantworten können, wenn es soweit ist.
Dann hoffen wir, dass dieses Gespräch noch eine Zeit lang hin ist, dass wir da vorher noch ein paar Gespräche unter uns haben mit dem Bierchen und sagen danke, Chris Müller, und viel Spaß in der Zukunft.
Du, euch vielen Dank, danke fürs Interesse und euch das Allerbeste und danke, dass ich sehr bald ein Büro in der Tabakfabrik nehmen werde.
Ciao.
Ciao.
Bitte euch.
Frühstück mit Bier.